in Uelzen und denken, sie wären in Hamburg. Ich weiß nicht, wie gut Sie Uelzen kennen, aber so ging es neulich einer 39-jährigen Dame aus Paris, von der die hannoversche Presse berichtete, in einer Meldung jetzt am 12. November. Eine Pariserin hat Uelzen besucht, glaubte aber 24 Stunden lang, sie sei in Hamburg. Die 39-Jährige, die kein Deutsch sprach, war mit dem Regionalzug an der Endstation Uelzen angekommen. Am nächsten Tag wollte sie die Stadt besichtigen, die sie für Hamburg hielt. Die Polizei musste das Missverständnis schließlich aufklären und setzte sie in den richtigen Zug. So ähnlich geht es vielen Zeitgenossen. Sie landen irgendwo im Weihnachtsbazar eines großen Kaufhauses, in der Passerelle in Hannover vielleicht oder irgendwo anders. Sie steigen aus im verkaufsoffenen Sonntag zum ersten Advent. Sie tummeln sich regelmäßig auf den Weihnachtsmärkten und suchen dort das Geheimnis von Advent und die Freude von Weihnachten und wundern sich dann, dass ihr Herz irgendwie seltsam leer bleibt. Das wäre genauso, als wollte man in Uelzen Hamburg entdecken. Sie sind einfach an der falschen Station ausgestiegen. Aber wer setzt sie jetzt in den richtigen Zug? Wer Advent, überhaupt wer Weihnachten verstehen will, der muss dazu nicht nach Hamburg, sondern erstmal in die Wüste gehen. Wenigstens muss er ein Ereignis kennenlernen, das damals in der Wüste stattgefunden hat. Und er muss einen Typen kennenlernen, der damals in der Wüste zum Showdown herausgefordert hat. Darum auch unser Titel heute Morgen, Showdown in der Wüste, was sollen wir mit Advent? Der Begriff Showdown bezeichnet ja den entscheidenden Machtkampf in der Regel. Oft steuert ein Thriller auf so einen Showdown zu. Und ich habe gelernt, dass das Wort ursprünglich aus der englischen Fachsprache des Kartenspiels Poker stammt. Und dort bedeutet Showdown, die Karten offen auf den Tisch legen. Showdown, zeige dein Blatt. Jetzt gilt's. Und genau das macht Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa, im Süden Israels. Er legt seine Karten auf den Tisch. Und er fordert seine Zuhörer, er fordert auch uns dazu auf, das Gleiche zu tun. Er sagt, leg deine Karten auf den Tisch vor Gott. Deck dein Leben vor ihm auf. Gehen wir also rein in diesen Text. Sie haben den vor sich, Kapitel 3 des Matthäus-Evangeliums. Matthäus war einer der engsten Begleiter und Mitarbeiter von Jesus, einer der Jünger. Er hat auch Johannes den Täufer persönlich gekannt, von dem er hier berichtet. Und Matthäus schildert uns folgende Situation. Wir lesen die Verse 1 bis 12 aus dem dritten Kapitel seines Evangeliums. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser, also Johannes, ist's, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Das war die alttestamentliche Lesung, die wir eben gehört haben. Er, aber Johannes, hat ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden, seine Speise, aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, also Vertreter des religiösen Establishments, sprach er zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Worfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Die erste Frage, die sich aufdrängt, was hat das mit Weihnachten und Advent zu tun? Dieser eigenartige Typ, dieser raue Ton, da ist nichts von Engeln und schönen Liedern zu sehen. Warum gehört dieser Bibelabschnitt bitteschön zu den klassischen Predigttexten im Advent? Schon seit vielen Jahrhunderten. Nun, wenn Weihnachten bedeutet, Gott kommt persönlich in die Welt, dann ist Advent die Wartezeit unmittelbar vorher. Und nicht nur Wartezeit, sondern Vorbereitungszeit. Sich vorbereiten auf Jesu Ankunft. Das ist Advent. Und dazu will Johannes der Täufer die Leute hier anstiften, dass Jesus als Baby zur Welt kam. Das liegt zu dem Zeitpunkt schon gut 30 Jahre zurück. Aber jetzt würde er endlich in die Öffentlichkeit treten. Jetzt würden jene drei dicht gepackten Jahre beginnen. Drei Jahre, in denen Jesus die Welt stärker verändern sollte als jeder andere Mensch vor ihm oder nach ihm. Und es haben auch viele Leute, die sich nicht als Christen verstanden haben, zugegeben. Auch viele Historiker haben das zugegeben, dass niemand die Welt in einem so kurzen Zeitraum so stark verändert und geprägt habe wie Jesus. In diesen drei Jahren seiner öffentlichen Wirksamkeit. Jetzt geht's los! Und das ist ja eine der vielen Besonderheiten, die sich um Jesus ranken, dass Jesus Jahrhunderte vorher von den Propheten angekündigt worden war. Zum Teil mit sehr speziellen Details, wo er zur Welt kommen würde, wann er zur Welt kommen würde. Bestimmte Umstände seiner Geburt. Und mehr noch, nicht nur Jesus wurde angekündigt, sondern auch sein Quartiermacher, sein Wegbereiter, sein Herold. Auch der wurde angekündigt von den Propheten. Mehr als 700 Jahre vorher schreibt der Prophet Jesaja im 40. Kapitel seines Prophetenbuches, und wir haben das eben in der Lesung durch Herrn Donder auch gehört, in Jesaja 40, Vers 3, es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn, macht einen Weg unserem Gott, dass die Leute ihm begegnen können. Und Matthäus 3 zitiert jetzt diese Stelle aus Jesaja, diesen alten Propheten, und sagt, dieser Johannes der Täufer, das ist der, den der Prophet schon angekündigt hat. 700 Jahre früher. Und darum predigt Johannes der Täufer diese eilige Botschaft. Jetzt in diesen Momenten, da wird der lebendige Gott in einer Weise in dieser Welt auftreten. Er wird sich in einer Direktheit uns Menschen zuwenden, wie das bis dahin noch nie der Fall gewesen ist. Und die meisten seiner Zeitgenossen sind nicht vorbereitet. Und sie werden mit Gottes Begegnung zusammenprallen. Und wie wird das ausgehen? Und darauf will Johannes sie vorbereiten. Er will sie wachrütteln, damit sie vorbereitet sind, um bei dieser Begegnung mit Gott zu bestehen. Das ist sein Ziel. Und er sagt, es geht nicht um mich, es geht um den Größeren, der nach mir kommen wird. Deswegen betont er das ja, Sie haben das in Vers 11 gesehen. Der nach mir kommt, ist stärker als ich bin es nicht mal wert, ihm die Schuhe zu tragen. Auf den kommt es an, dem müsst ihr begegnen. Auf den müsst ihr euch einstellen und vorbereiten. Und zu diesem Zweck ruft Johannes seine Zeitgenossen ausgerechnet in die Wüste von Juda. Hier hält er seine Predigten. Und diese Predigten, man muss das zugeben, sind zunächst eine einzige Provokation. Und das ist das erste Stichwort, das wir heute Morgen festhalten sollten. Erstens Provokation. Advent beginnt mit einer Provokation. Die Hörer werden herausgefordert, herausgerufen geradezu. Und schon der Ort ist eine Provokation. Ja, Johannes predigt nicht auf dem Tempelplatz in Jerusalem. Er predigt nicht in einer der vielen Synagogen des Landes. Das hätte er ja auch ganz konventionell machen können, sondern er geht weit raus in die Wüste von Juda. Aus verschiedenen biblischen Angaben lässt sich schließen, dass hier wahrscheinlich das Land am unteren Jordan gemeint ist. Also wenn Sie die Karte so einigermaßen vor Augen haben, die Karte Israels an der nördlichen Spitze des Toten Meeres, Da ging ein Weg rüber von Jerusalem ins Ostjordanland. Da kamen viele Leute vorbei und es war trotzdem einsam wegen der Wüstensituation. Viele Leute und trotzdem Ruhe und Einsamkeit. Ein idealer Platz für diese Predigt. Quellen, die von Osten in den Jordan mündeten, boten genügend Wasser, Versorgung, auch dann für die Taufen, von denen berichtet wird. Aber warum ausgerechnet dort in der Wüste, fragen wir. Nun gut, Jesaja 40 hatte diesen Ort angekündigt. Das wusste Johannes der Täufer, das war sicher ein Grund. Aber warum? Warum die Wüste? Wofür stand die Wüste? Die Wüste stand für Freiheit. 1500 Jahre vorher, als das Volk aus der ägyptischen Knechtschaft rausgeführt wurde, wurden sie erstmal in die Wüste gerufen. Das war der erste Ort der Freiheit und der Flucht. Let my people go, lass mein Volk ziehen. Und sie zogen in die Wüste. Wenn Gott kommt, sagt Johannes, dann ruft er euch in die Freiheit. Dann ruft er euch heraus aus der Knechtschaft eurer alten Bindungen und Fesseln. Die Wüste war auch der Ort der Konzentration. Hier in der Wüste gab es keine Ablenkung. Hier gab es nur Steine vor allem und Sand. Hier mussten sich alle konzentrieren auf die Stimme des Rufers in der Wüste. Wenn Gott kommt, dann ist volle Konzentration gefordert. Dann musst du dich bewusst auf ihn einstellen. Dann kannst du nicht nebenbei mal hören, was er möglicherweise neben all den anderen Stimmen auch noch zu sagen hat. Volle Konzentration, das war Wüste. Die Wüste war aber auch ein Ort der Trennung. Wenn die Wüste ging, der musste sein übriges Leben zurücklassen, für einige Zeit wenigstens. Wenn Gott kommt und dich ruft, dann kannst du nicht einfach so weiterleben wie bisher, hieß das. Dann wird er dein Leben ganz schön durcheinanderwirbeln. Wenn Gott dich ruft, dann wirst du dich von manchem möglicherweise trennen müssen, was dir bis dahin lieb und teuer war, weil es nicht zu einem Leben mit Gott passt. Die Wüste, ein Ort der Freiheit, ein Ort der Konzentration, aber auch ein Ort der Trennung. So viel Symbolik. Schon der Ort, an dem Johannes gewissermaßen seine Kanzel aufstellt, ist eine einzige Provokation. Und dann der Typ selbst, das ist auch eine Provokation, ja. Wenn Sie mal angucken, wie der gekleidet war. Er hat ein Gewand aus Kamelhaaren, einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig, also vegetarisch. Na gut, Heuschrecken sind vielleicht nicht ganz so vegetarisch. Der war aber jedenfalls das Gegenteil von allglatt. Der war das Gegenteil von diplomatisch. Und man merkte dem an, der lebt ganz für seine Botschaft. Der widmet sich total seinem Auftrag. Der lässt sich nicht durch irgendeinen Schickimicki-Luxus ablenken. Seine ganze Erscheinung zwang einfach zum Aufmerken und zum Zuhören. Eine einzige Provokation. Und Leute, die das Alte Testament kannten, die erinnerten sich bei Johannes an den Propheten Elia. Der hatte auch so einen einfachen Ledergürtel um die Hüften getragen. Und das Gewand aus Kamelhaaren, gut, das war sehr stabil. Das war nicht gerade aufwendiger Lebensstil. Das war nicht gerade Boss. Diese Kamelhaare waren besonders haltbar, besonders langlebig. So häufig brauchte Johannes also keinen neuen Mantel, der hielt einige Jahre, zumal in der Wüste. Und sogar seine Ernährung schien sich auf das Nötigste zu konzentrieren. Heuschrecken, die gelten im Orient bis heute als Nahrungsmittel, und wilder Honig, den gab es damals im Jordangebiet, also in der Gegend, in der er vor allem auftrat, zuhauf. Das lag also nahe. Und dieser Prediger, der unterschied sich sehr auffällig vom religiösen Establishment, dem wir gleich noch begegnen. Also ein provozierender Ort, ein provozierender Typ, aber noch viel provozierender war die Botschaft dieses Mannes. Denn damit zeigte er sich endgültig, ja, wir würden wahrscheinlich sagen, als Radikalinski. Denn was predigte dieser Typ? Er predigte, Vers 2, da sehen Sie es, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Kehrt um auf Deutsch, ändert euer Leben, raus aus den alten Gleisen, hieß das. Und er hat es dann nochmal zugespitzt ab Vers 8, seht zu, bringt rechtschaffende Frucht der Buße, denkt nur nicht dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen dort in der Wüste, vermag er dem Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Leute, es wird ernst. Das waren provozierende Worte, die Johannes der Täufer dort gesprochen hat. Bekehrt euch. Das Wort, was dort steht in Vers 2, das ist eines der auffälligsten Wörter aus dem Neuen Testament. Das heißt wörtlich eigentlich umdenken. Sich bekehren heißt umdenken. Aber in einem radikalen Sinne. Das heißt nicht nur, dass ich mal ein paar neue Sichtweisen ausprobiere, dass ich ein paar Optionen durchspiele, dass ich ein paar Alternativen spielerisch miteinander vergleiche, sondern umdenken, das heißt radikal, ändere die Lebensrichtung. Bisher hast du ohne Gott gelebt, jetzt lebe mit ihm. Ändere dein Leben um 180 Grad. Das heißt, bekehre dich. Und wohin? Wohin soll die Bekehrung erfolgen? Zu Gott selbst, zu Gott höchstpersönlich. Das war die Zielrichtung. So hat es Gott schon gesagt durch den Propheten Amos viele Jahrhunderte vorher. Er sagt, suchet mich, sagt Gott, so werdet ihr leben. Wendet euch persönlich an mich, kehrt euch hin zu mir persönlich, sagt Gott. Das bedeutet Bekehrung. Und Jesus hat das dann später so formuliert, kommt her zu mir, sagt Jesus, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr merkt, dass ihr mit eurem Leben nicht klarkommt, die ihr auf der Suche nach dem Sinn seid, die ihr spürt, dass euch eure Schuld drückt, kommt her zu mir, ich will euch Frieden geben. Bekehrung, da ist immer das Ziel entscheidend, wohin bekehre ich mich? Und Johannes macht deutlich, zu wem die Leute sich bekehren sollen, zu Jesus Christus persönlich, der kommen wird. Darum geht's. Und deswegen sagt er nach mir, kommt der, um den es geht. Es geht nicht um Johannes. Es geht nicht hier um ein paar Diskussionen in der Wüste. Sondern es geht darum, dass Gott seinen eigenen Sohn schickt. Und den braucht ihr. Den braucht ihr für euer Leben und für euer Sterben. Also das ist das Entscheidende. Johannes will die Menschen zu Jesus führen. Er ist ein Quartiermacher für einen anderen. Er ist ein Herold. Er ist nicht ein Sektenguru, der Leute um sich selbst und für sich selbst und bei sich selbst sammeln wird. Und er sagt das später nochmal mit gleicher Deutlichkeit. In Johannes 3 wird das berichtet. Da kommen sie zu Johannes und sagen, Meister, der bei dir war jenseits des Jordans, also Jesus, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Und sie haben Sorgen, dass ihrem Chef, dem Johannes, die Leute weglaufen. Und hören Sie mal, wie Johannes antwortet. Er sagt, ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin nur vor ihm hergesandt. Er, Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Zu ihm müssen die Leute kommen, nicht zu mir. Ich bin ein Wegweiser, ich bin ein Herold, ich bin ein Quartiermacher in den Herzen für Jesus. Aber ihr müsst zu ihm kommen. Das alleine hilft euch. Nicht, wenn ihr zu Johannes dem Täufer kommt. Nicht einfach, wenn ihr zu einer Kirche kommt. Nicht, wenn ihr zu Menschen kommt. Bekehrt euch zu Jesus. Darum ging es ihm. Und nun, warum war diese Botschaft so provokativ? Weil die meisten seiner Hörer glaubten, ihr Verhältnis zu Gott wäre doch bestens geregelt und geordnet. Die meisten seiner Hörer waren Juden, die hielten sich für leidlich fromm, religiös. Das muss ja wohl so genügen. Und sehen Sie mal, Johannes zitiert auch ihr Argument in Vers 9. Wir haben Abraham zum Vater. Das war ihre Begründung. Vielleicht würden wir sagen, wir sind traditionell kirchlich. Wir sind kirchlich getraut, konfirmiert. Wir haben es alles mitgemacht. Wissen Sie, es gab einen entscheidenden Unterschied der Befindlichkeit zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland kurz nach der Wiedervereinigung. Da haben Soziologen immer wieder darauf hingewiesen, wenn man im Osten den Durchschnittsbürger als Christen ansprach, dann fühlte der sich vereinnahmt. Er sagte, wir sind kein Christen, wir sind Atheisten. Wenn man im Westen aber den Durchschnittsbürger nicht als Christen ansprach, dann fühlten die meisten sich beleidigt. Weil die Leute im Westen sagten, warum? Es gehören doch mehr als 2/3 der Bevölkerung zu einer der großen Volkskirchen. Wir sind doch christlich geprägt. Wir sind doch westliches Abendland. Was habt ihr? Wir zahlen unsere Kirchensteuer. Wir sind doch christlich. Und das war so die Grundstimmung bei den meisten Juden, zu denen Johannes predigte. Warum? Wir gehören doch zu der Nachkommenschaft des großen Abraham. Ja gut, einen Messias brauchen wir politisch, damit er die Römer aus dem Lande jagt. Aber persönlich, einen persönlichen Messias für mich und meine Sünde und mein Gottesverhältnis, Johannes, das ist zu viel. Und in diesen Luftballon sticht Johannes voll hinein. Und er sagt, ihr braucht den Messias persönlich. Ihr braucht ihn nicht politisch in erster Linie, ihr braucht ihn persönlich. Weil euer Verhältnis zu Gott bereinigt und geregelt werden muss. Und warum gerade jetzt? Warum tritt Johannes der Täufer gerade jetzt auf? Er sagt das in Vers 2. Denn das Himmelreich ist nahe. Gott kommt. Unwiderstehlich. Gott kommt näher als jemals zuvor. Gott kommt seiner Welt so nahe, wie das niemals vorher passiert ist. Und Jesus hat das dann später, als er selber auftrat, das war ja kurze Zeit danach, auch nochmal sehr, sehr deutlich gewissermaßen wiederholt. In Markus Evangelium Kapitel 1, da sagt er in Vers 14, heißt es, nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war. Also in der Zwischenzeit hatten die Johannes dann schon von der Platte gezogen und ins Gefängnis gesteckt, weil er ihnen einfach zu provokativ war. Da heißt es, nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigt das Evangelium Gottes. Und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen, nämlich in seiner Person. Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Jetzt ist es soweit. Jetzt gibt's kein Warten mehr, kein Halten. Je deutlicher der allmächtige Schöpfer sich seinen Geschöpfen zeigt, je näher er sich ihnen zuwendet, umso größer ist unsere Verantwortung, darauf zu antworten. Und so hat es dann auch Paulus einige Jahre später gesagt, den Philosophen auf dem Areopag in Athen. Da hat er gesagt, bisher kam Gott noch nicht so nahe wie jetzt. Aber jetzt ist er gekommen in seinem Sohn. Und jetzt gilt's. Jetzt gibt's kein Vertun mehr. Und Paulus benutzt dasselbe Wort. Er sagt, jetzt bekehrt euch, sagt er den Philosophen auf dem Areopag in Athen. In Apostelgeschichte 17 können Sie das nachlesen, Vers 30. Jetzt gebt zu, dass ihr bisher auf dem falschen Weg wart ohne Gott. Jetzt gebt zu, dass ihr seine Vergebung braucht für euren Unglauben und eure Ignoranz. Jetzt gebt zu, dass ihr Jesus braucht. Und jetzt fangt an, mit diesem Jesus, der für euch gekommen ist, zu leben. Jetzt fangt an, euch von ihm eure Schuld vergeben zu lassen. Jetzt fangt an, ihm zu vertrauen. Jetzt fangt an zu begreifen, wie sehr ihr ihn braucht. Ich habe vor kurzem in Wien Vorträge gehalten und mit vielen Christen dort aus Wien gesprochen. Und das war interessant, was die für ein Synonym verwendet haben, um einen Christen zu beschreiben. Wenn sie sagen wollten, das ist ein Christ, der hat sich zu Jesus bekehrt, dann verwendeten sie gern diesen Ausdruck, er geht mit dem Herrn. Sie haben das natürlich wienerisch ausgesprochen, das kriege ich hier nicht hin, das wirkt dann nur lächerlich. Aber sie haben gesagt, er geht mit dem Herrn. Das heißt, er lebt mit Jesus, er vertraut ihm, er glaubt an ihm, er betet zu ihm, weil er weiß, der ist auferstanden und man kann sich an ihn wenden. Er geht mit dem Herrn. Und dazu will Johannes der Täufer die Leute herausfordern. Was für eine Provokation. Das heißt nämlich, jeder Mensch, wir alle, braucht eine solche Umkehr. Das heißt, keiner kann ohne Bekehrung Christ werden. Christ ist man nicht von Geburt aus, sondern Christ wird man durch Bekehrung. Und das macht Johannes den Leuten hier deutlich. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, hat Johannes der Täufer seine Predigt durch eine Zeichenhandlung ergänzt. Das ist noch im Grunde, das ist nicht so entscheidend, diese Zeichenhandlung, aber das ist zur Unterstreichung dessen passiert. Das sehen Sie hier in Vers 6. Und sie ließen sich taufen von ihm im Jordan. Das heißt, er hat die da im Wasser untergetaucht. Sehr interessant, vor allem die Symbolik. Das Zeichen war ausgesprochen brisant. Die Johannestaufe war ja noch nicht die christliche Taufe. Das muss man sehr deutlich unterscheiden. Das ist nochmal eine ganz andere Kategorie, diese Johannestaufe. Aber dieses Zeichen war brisant. Die Juden kannten das eigentlich nur von Heiden. Die kannten das nur von Heiden, dass Heiden sich taufen ließen. Wann? Wenn ein Heide Jude wurde, also ein Proselyt, Wenn einer sich zum Judentum bekehrt und sagte, bisher gehörte ich nicht zum Volk Gottes, aber jetzt will ich dazugehören. Jetzt will ich auch an diesen Gott Israels glauben. Dann ließ er sich taufen, beziehungsweise er tauchte sich selbst unter. Die Proselytentaufe nahm man in der Regel an sich selbst vor, wie einige Quellen behaupten. Und er demonstrierte damit, in meinem alten Leben war ich auf dem falschen Wege. In meinem alten Leben gehörte ich nicht zu Gott. Aber von jetzt an will ich auch dazugehören. Von jetzt an will ich auch mit Gott leben. Und für Heiden war das okay aus Sicht der Juden. Klar, die Heiden gehörten nicht zum Gottesvolk. Die Heiden, die brauchten das. Die sollten sich mal taufen lassen. Die sollten sich mal bekehren. Für die ist das ganz okay. Die haben keine christlichen Eltern. Die sind nicht konfirmiert. Die sind nicht kirchlich getraut. Die sollen das mal machen. Aber jetzt fordert Johannes der Täufer seine jüdischen Hörer auf, sich taufen zu lassen. Überlegen Sie mal, was das bedeutet, für einen Juden sich taufen zu lassen. Diese Heidentaufe an sich zu vollziehen. Das war hier der Casus Knaxus, das war der Clou. Wer sich auf diese Symbolhandlung einlässt, der gibt nämlich zu, bisher gehörte ich nicht wirklich zu Gott, obwohl ich als Jude durch Geburt zum alttestamentlichen Gottesvolk eigentlich gehörte. Aber bisher gehörte ich nicht wirklich zu Gott, weil ich persönlich nicht an ihn geglaubt habe. Aber von jetzt an will ich auch dazu gehören. Von jetzt an will ich mich auch an den Messias halten, den Johannes angekündigt hatte. Also wer das mit der Johannestaufe ernst meinte, der demonstrierte damit, auch in meinem Leben gab es ein Vorher und ein Nachher. Vorher lebte ich ohne Gott, ohne Glauben und jetzt will ich mit ihm leben. Jetzt will ich ihm vertrauen, jetzt will ich mir von ihm meine Schuld vergeben lassen. Also die Johannestaufe gibt es ja schon lange nicht mehr. Aber die Johannespredigt spaltet bis heute im Jahr 2013 die jüdische Nation. Und die Schlüsselfrage lautet, ist Jesus der Messias? Ist Jesus Gottes Sohn? Wenn Sie einem Juden begegnen, ist das immer die Schlüsselfrage. Es ist die gleiche Frage wie damals in der Wüste. Es gibt eine Organisation, die heißt Jews for Jesus, Juden für Jesus. Und die versuchen, ihre jüdischen Volksgenossen davon zu überzeugen, dass Johannes der Täufer recht hatte. Jews for Jesus. Wir wollen unsere jüdischen Brüder und Schwestern dazu einladen, dass sie auch den Messias, den Gott geschickt hat, als ihren persönlichen Messias anerkennen. Also das ist das Erste. Advent beginnt mit einer Provokation. Gott kommt, Gottes Sohn tritt auf die Bühne dieser Welt. Und spätestens von da an können wir keine Zuschauer mehr bleiben. Sondern Gottes Provokation fordert dann von uns, und das ist das zweite Stichwort, eine Reaktion. Also das zweite Stichwort ist schlichtweg Reaktion. Gott fordert mit seiner Provokation von Ihnen und von mir eine Reaktion. Und wenn man sich den Text anschaut, dann findet Johannes ja auf den ersten Blick ganz viel Zustimmung. Ist Ihnen das aufgefallen? Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Eine erstaunliche Massenbewegung scheint sich da zu entwickeln. Nun, wenn man die Evangelien weiterliest, dann wird deutlich, dass viele dieser Leute später wieder in ihr altes Leben zurückgegangen sind. Dass viele dieser Leute das vielleicht im Überschwang der ersten Minuten mitgemacht haben, aber nicht dran geblieben sind. Dass viele sich möglicherweise von einer gewissen Euphorie haben anstecken lassen, obwohl Johannes nicht auf die Tränendrüse drückte, obwohl er nicht versucht hat, psychologisch zu manipulieren. Er hat ganz nüchtern gepredigt. Er hat die Fakten benannt und die dramatische Entscheidungssituation skizziert. Aber viele sind erst gekommen und viele dann wieder weggegangen. Und dann wird es hochinteressant. Es melden sich in dieser Startphase sogar zahlreiche Vertreter der etablierten jüdischen Religionsführer. Das sehen Sie im Vers 7. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah. Sie müssen wissen, die Pharisäer, das waren die Moralapostel dort. Die haben gesagt, wenn wir die Regeln einhalten, wenn wir genug Gutes tun, dann ist Gott mit uns zufrieden. Und sie haben dabei eine gewisse Doppelbödigkeit entwickelt, wie das immer bei Werkgerechtigkeit vorkommt oder oft. Das heißt, sie haben viele Sachen von den Leuten gefordert, die sie dann selbst nicht eingehalten haben. Und Jesus hat immer mal wieder den Finger in ihre Doppelbödigkeit reingelegt. Aber sie dachten, wenn wir die Regeln einhalten, und sie haben vorsichtshalber noch ein paar Regeln zu den biblischen Geboten hinzugefügt, dann sind wir gute Leute und dann muss das doch mit Gott irgendwie klappen. Das waren die Pharisäer. Und die Sadduzäer, das waren die Rationalisten. Die haben alles Übernatürliche abgelehnt. Die haben Bibelkritik getrieben, wie wir das heute kennen. Die haben gesagt, es gibt keine Auferstehung, es gibt nichts Übernatürliches, es gibt keine Engel. Die wollten eine pragmatische Religion. Eine pragmatische Religion, die im Staat für Ordnung sorgt. Eine Zivilreligion, wenn Sie so wollen. Und sie haben nebenbei am Tempel ganz gut verdient. Sie waren eng mit der Priesterschaft liiert. Die Verkäufe der Opfertiere, das hat ihnen ganz schön was eingebracht. Die Kasse hat gut geklingelt bei den Sadduzäern. Und einig waren sich die Pharisäer und die Sadduzäer eigentlich nur im Kampf gegen Jesus, weil der ihnen beiden unbequem wurde, weil der ihrer beider Herzen entlarvte. Und deswegen waren sie sich darin einig, Jesus muss weg. Trotzdem kommen sie hier zu Johannes dem Täufer. Man fragt sich, warum? Über ihr Motiv wird nichts gesagt, ob einige einfach mitmachten, um das Vertrauen der Volksmenge nicht zu verlieren. Nach dem Motto, da ist ein Zug schon am Fahren, eine Massenbewegung ist immer gut, sich auf diesen Zug draufzustellen mit, ja, eine Massenbewegung kann man dann immer noch in seine eigene Richtung lenken, Hauptsache wir sind erstmal dabei und wir verpassen nicht den Anschluss. Das ist eine Möglichkeit. Vielleicht waren einige wirklich in ihrem Herzen kurzfristig angerührt und merkten, dass der lebendige Gott ihnen in ihrer ganzen Religiosität seltsam fern geblieben war, dass ihre Herzen leer waren. Und doch bleiben unsere Herzen leer, wie wir eben gesungen haben. Vielleicht haben das manche auch gespürt und haben gedacht, möglicherweise ist das der Weg. Aber Johannes, Sie sehen, wie ehrlich er reagiert. Er kann sich über viele von denen nicht freuen, weil er irgendwie merkt oder befürchtet, dass sie ihn falsch verstanden haben oder dass sie ihre Taufe nur aus taktischen Gründen mitmachen oder dass sie irgendwie nicht dabei sind. Und deshalb warnt er sie. Er warnt sie sehr offen und ehrlich. Heute dürfte es keiner mehr wagen, so zu predigen. Ihr Schlangenbrut, sagt er. Der redet seine Predigthörer also mit Schlangenbrut an. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet, sagt er. Nun, Schlangenbrut, das Wort, was hier für Schlange steht, ist die Viper. Das war die Wüstenschlange. Die war sehr giftig und sehr klein. Die konnte man leicht übersehen. Die war deswegen auch gefährlich, diese Viper. Und so hat Jesus gesagt, Leute, ihr seid gefährlich, ihr Wüstenschlangen. Ihr verwirrt die Leute. Ihr erweckt so den Anschein, dass ihr sehr fromm seid und dass ihr es sehr ernst meint mit Gott. Aber in eurem Herzen seid ihr ihm doch sehr, sehr fern. Und ihr führt die Leute auf Wege, die sie nicht wirklich retten. Ihr Schlangenbrut. Ein Ritual, eine Taufe pro forma bringt euch überhaupt nichts. Das könnt ihr euch sparen. Auch die christliche Taufe pro forma bringt überhaupt nichts. Kirchenmitgliedschaft bringt überhaupt nichts. Gottesdienstbesuch nur um der Form willen bringt überhaupt nichts. Weihnachten feiern bringt überhaupt nichts. Wenn es nur Ritual bleibt, wenn es nur äußerlich bleibt. Wenn es unsere Herzen nicht wirklich erreicht. Wenn wir nur eine Pflicht erfüllen oder einen Ritus mitmachen. Aber Johannes belässt es nicht bei der Warnung, sondern er gibt diesen religiösen Führern und uns einen konstruktiven Hinweis. Er sagt, woran kann man erkennen, dass eine Bekehrung echt ist? Woran kann man erkennen, dass eine Bekehrung echt ist? Dass einer sein Leben wirklich an Gott festmacht und dass er jetzt im Sinne der Bibel gläubig ist? Das sagt er in Vers 8. Da sagt er, seht zu, bringt rechtschaffene, man kann das übersetzen, angemessene, authentische Frucht der Buße. Das ist eine interessante Formulierung. Woran kann man eine echte Bekehrung erkennen? Daran, dass sie in der Folge Früchte produziert. Und damit sagt Johannes, wenn jemand wirklich bekehrt ist, dann wird sich das praktisch in seinem Leben erweisen. Dann wird es auch angemessene Früchte in seinem Leben geben. Dann wird er nicht einfach so weiterleben können, wie er bis dahin gelebt hat. Aber wohlgemerkt, Johannes unterscheidet deutlich zwischen Bekehrung und Frucht. Das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Christ werde ich nur durch Bekehrung. Christ werde ich dadurch, dass ich glaube, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Dass ich zugebe, dass er am Kreuz gestorben ist. Das geschah auch, um die Strafe für meine Schuld zu tragen, die ich mit meinem schuldbeladenen Leben selber nicht abtragen kann. Und ich glaube ihm. Und ich gebe das zu Jesus und ich bitte dich, vergib mir meine Sünden. Und ich lege mein Leben in deine Hand. Und ich bekehre mich zu dir. Ich erkenne dich an als den Herrn, als den König meines Lebens. Das ist Bekehrung. Ich brauche Jesus und sein Sühnopfer am Kreuz von Golgatha. Und ich anerkenne ihn als den Sohn Gottes. Und ich binde mein Leben verbindlich an ihn. Das ist Bekehrung. Also Christ werde ich nicht durch gute Taten, nicht durch irgendwelche Früchte, nicht durch irgendein ordentliches Leben, sondern durch Bekehrung. Aber nachdem ich Christ geworden bin, nachdem ich zu Jesus umgekehrt bin, dann wird er in meinem Leben auch Frucht wachsen lassen. Das meint Johannes hier. Die angemessene Frucht der Buße. Das heißt nicht, dass ich sündlos bin, das heißt nicht, dass ich keine Fehler mehr mache. Das heißt nicht, dass ich immer nur das Richtige tue. Das heißt nicht, dass ich keine bösen Gedanken mehr habe. Das heißt nicht, dass ich keiner unterlassenen Hilfeleistung mehr mich schuldig mache. Das heißt es alles nicht. Ich weiß nur zu gut, auch als Bekehrter, dass ich täglich die Vergebung von Jesus brauche. Aber es heißt, dass es in meinem Leben eine echte Veränderung gegeben hat. Und dass ich jetzt Jesus gehorchen und Jesus mit meinem Leben dienen will. Das heißt es. Ich habe den Lebensbericht gelesen von einem Handwerksmeister, der ist inzwischen 28, hat einen eigenen Betrieb, steht mitten im Leben. Und der wurde Christ. Da war er 18. Er kam aus einer frommen Familie. Er hat dann aufgeschrieben, wie er ziemlich auf die schiefe Bahn gekommen ist. Alkohol, Kiffen, Prügeleien. Er hat eine Anzeige wegen Körperverletzung bekommen. Er war so richtig, richtig voll drin. In dem, was man so das volle Leben nennt. Und für ihn war das gut, dass ihm das passiert ist, denn dadurch ist ihm aufgefallen, wie weit er von Gott weg war. Was ihm geholfen hat, war, dass sein Vater, der damals schon schwer krank war und von dem er wusste, dass der Christ ist, zu ihm gestanden hat. Dass er immer zu ihm gestanden hat, obwohl er traurig war über den Weg, den er ging. Und dann seinem Vater, als der starb, da war dieser junge Mann 18, da hat er gesehen, wie dieser Vater gestorben ist. Er wusste, wo er hingeht. Er wusste, Jesus hält mich fest. Und er sagt, ich wollte auch das, was mein Vater hatte, diese Ruhe und Gewissheit, obwohl er schwer krank war. Und diese Liebe zu mir, obwohl ich ihn so oft enttäuscht hatte. Und dann hat er miterlebt, wie sein Vater wirklich im Frieden gestorben ist, im Frieden diese Welt verlassen hat. Und er hat gemerkt, dieser junge Mann, ich brauche Jesus. Ich brauche seine Vergebung. Ich brauche die Gewissheit, dass er mein Leben festhält in alle Ewigkeit. Und dann an einem Sonntag im August 2003 hat er sich bekehrt. Hat sich dieser junge Mann mit seiner ganzen Vergangenheit, die hinter ihm lag, vor Jesus gebeugt. Hat von Jesus sich seine Schuld vergeben lassen. Hat gesagt, von jetzt an soll mein Leben dir gehören. Und er schreibt, ich dachte, ab jetzt wird mein Verhalten und alles andere auf einen Schlag besser. Ich werde mich komplett verändern. Und dann muss er feststellen, so schnell ging es auch nicht. Frucht der Buße, ja, aber noch genug Probleme mit dem alten Leben. Aber er sagt, was sich geändert hatte, war der Sinn. War die Art und Weise, über die Dinge zu denken. Ich wollte ihm jetzt gehorchen. Das hatte sich verändert. Das war die Frucht. Und er sagt, Gott nahm mich in seine Schule. Und er machte mir klar, dass er uns nicht verspricht, dass nach der Bekehrung alles nur noch schön sein muss. Und dass wir von jetzt an perfekt sind. Es gab noch große Tiefen in meinem Leben als Christ. Aber Gott war treu. Und er holte mich wieder aus den Tiefen, sei es durch einen Unfall in einer Situation oder durch andere Ereignisse. Und so ist mein Vertrauen zu Gott und die Liebe zu Jesus Christus, meinem Herrn, immer mehr gewachsen. Ich will damit nicht sagen, dass ich nicht mehr sündige oder keine Fehler habe. Oh nein, die sind noch zur Genüge da. Aber ich bin in der Schule Gottes. Und früher habe ich gedacht, Leben heißt alles egal, Hauptsache Spaß. Jetzt aber hat mein Vater im Himmel mir ein Ziel gegeben. Ich werde einmal in der Ewigkeit bei ihm sein. Und ich will schon jetzt so leben, dass ich Christus immer ähnlicher werde. Das schreibt ein junger Mann, der sich mit 18 bekehrt hat, der inzwischen 28 ist, seinen Meister gemacht hat, seine eigene Firma hat, drei Kinder hat, einen flotten Wagen fährt, mitten im Leben steht. Aber er sagt, das Ziel meines Lebens ist, Jesus zu dienen und ihm zu gehören. mit allem, was ich habe und bin. Der arbeitet in seiner Gemeinde mit, leitet dort den Jugendkreis, mitten im Leben und ganz bei Jesus. Das ist die Frucht der Bekehrung. Und Jesus macht deutlich, beziehungsweise erstmal hier Johannes, darum geht's. Nicht, dass ihr sündlos seid, aber darum, dass euer Leben in meine Spur kommt. Dieser knappe Bericht in Matthäus 3 malt uns förmlich vor Augen, wie sie sich da gegenüberstehen. Beim Showdown in der Wüste. Johannes, der Täufer, mit seinem mutigen Auftreten. Und dann die Reaktion der anderen. Showdown, alle Karten auf den Tisch legen. Verstehen Sie, Johannes hat das wirklich gemacht. Er hat nichts zurückgehalten von Gottes Wahrheit. Und manche der Predigthörer dort, wenn sie es ernst gemeint haben, dann haben sie auch ihre Karten auf den Tisch gelegt. Sie haben auch ihre Schuld persönlich vor Jesus, beziehungsweise zunächst mal vor seinem Boten Johannes bekannt. Die Mehrheit der Pharisäer und Sadduzäer hat wahrscheinlich nicht mit offenen Karten gespielt. Die sind erst später aus der Deckung gekommen, als sie sich öffentlich gegen Jesus gestellt haben und auch gegen den Täufer, als sie den Täufer in den Knast gebracht haben, wo er dann später umgebracht wurde. Und einige wenige sind aus der Deckung gekommen und haben sich zu Jesus bekehrt, wie Nikodemus, auch ein Pharisäer. Für uns persönlich kommt es darauf an, wo wir uns in diesem Bild ansiedeln, verstehen Sie? Haben Sie Ihre Karten vor Gott schon mal auf den Tisch gelegt? Das ist die Frage. Hast du, wenn ich das so direkt sagen darf, hast du deine Karten schon einmal aufgedeckt vor Gott? Gott hat das nicht nötig. Er durchschaut uns ja sowieso. Aber wir haben es nötig. Wir haben es nötig, dass wir ehrlich werden vor Gott. Wir haben es nötig, dass wir uns demütig vor seinem Thron beugen. Das haben wir nötig. Wir haben es nötig, dass wir zugeben, dass wir die Vergebung von seinem Messias brauchen. Ich habe das nötig. Und darum rückt Johannes sich selbst zum Schluss seiner Predigt immer mehr an den Rand. Das merken Sie richtig, je länger das dauert. Und er stellt den Größeren, der nach mir kommt, immer stärker in den Mittelpunkt. Weil er sagen will, am Ende entscheidet sein Urteil über euer Leben. Johannes ist nicht wichtig. Jesus ist entscheidend. Und es ist, als wollte Johannes zum Schluss sagen, ich habe mit meiner Provokation euch nur aufrütteln wollen, damit ihr merkt, dass ihr den Stärkeren braucht, den Messias, den Jesus, der jetzt nach mir kommen wird. Denn am Ende eures Lebens steht seine Evaluation, steht seine Bewertung deines Lebens. Und das ist das letzte Stichwort, das wollen wir nur noch kurz festhalten zum Schluss. Provokation des Johannes. Das waren die Verse 1 bis 4. Die Reaktion der Hörer, einschließlich unserer selbst, das waren die Verse 5 bis 9. Und jetzt am Ende, sagt Johannes, steht die Evaluation durch Jesus, seine Bewertung. Und Johannes beschreibt diese Evaluation mit verschiedenen Vergleichen, aber es wird ganz klar, was er hier meint. Wenn Sie diese letzten drei Verse sich nochmal anschauen, damit sagt er, am Ende zählt, wie Jesus mein Leben bewertet. Das zählt, nicht sonst. Nicht wie die Geschichte mich bewertet. Nicht wie meine Familie mich bewertet. Nicht wie meine Arbeitskollegen mich bewerten, sondern Jesus. Einige von uns haben in dieser Woche am Sterbebett einer sehr alten und lieben Dame aus unserer Gemeinde gesessen. 96 Jahre ist sie. Und es ist sehr deutlich, dass es die letzten Meter sind ihres Lebensweges hier auf der Erde. Und wir sind getröstet von diesem Sterbebett weggegangen. Warum? Weil wir wissen, sie hat Jesus vertraut. Sie hat das immer bekannt. Sie hat sich zu Jesus bekehrt. Erst relativ spät in ihrem Leben. Da war sie schon längst erwachsen da. Da hatte sie schon viel hinter sich. Aber sie hat sich zu Jesus bekehrt. Das hat sie immer wieder gesagt. Und sie hat ihm vertraut. Das hat man an ihrem Leben gemerkt. Und er war die große Konstante im Auf und Ab ihrer letzten Jahre. Und wenn man so an ihrem Sterbebett sitzt und mit ihr betet, dann merkt man, trotz aller Not, sie ist geborgen. Sie ist wirklich geborgen durch Jesus. Und deswegen sind wir auch ganz gelassen, weil wir wissen, dass er sie aufnehmen wird in sein Reich. Das gilt, was Johannes gesagt hat, das gilt auch für unsere alte Freundin Hermine. Johannes hat gesagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Und das wissen wir, dass sie das hat. Und deswegen wird es gut ausgehen in diesen Tagen. Und genau diese Frage rückt Johannes seinen Hörern am Ende ins Blickfeld. Zunächst mit diesem Bild des Baumes in Vers 10, da sagt er, es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das Feuer ist ein Bild für Gottes ewiges Gericht. Und wir haben ja gesehen, die Frucht ist nur die Folge. Man kann auch sagen, die Frucht ist nur das Symptom dafür, dass einer bekehrt ist. Und wenn am Ende ein Leben überhaupt keine Frucht bringt, dann deshalb, weil dieser Mensch sich nicht zu Jesus bekehrt hat. Das ist der Punkt. Die entscheidende Frage ist nicht, wie viel Frucht aus meinem Leben herauskommt. Das kann sowieso nur Gott bewerten. Das kann kein Mensch bewerten, wie viel Frucht aus ihrem oder meinem Leben herauskommt. Wer will das durchschauen? Das durchschaut Gott allein. Aber das Entscheidende ist, bin ich bekehrt? Habe ich Buße getan in dem Sinne, wie Johannes das sagt? Habe ich mein Leben an Jesus Christus wirklich gebunden? Habe ich zugegeben, dass ich seine Vergebung für meine Schuld brauche? Und wenn das der Fall ist, dann brauche ich mir um Vers 10 keine Sorgen mehr zu machen, sondern dann kann ich mich, wie Vers 11 sagt, auf den Stärkeren verlassen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, sagt Johannes, aber der nach mir kommt, der ist stärker als ich. Ich bin nicht mal wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das ist interessant. Mit dem Heiligen Geist taufen, das ist, heißt, Jesus wird den, der sich zu ihm bekehrt, Jesus wird den, der an ihn glaubt, in eine persönliche Beziehung hineinnehmen, die unzerstörbar ist. Das heißt das. Jesus wird dem, der zu ihm sagt, ich brauche dich, rette mich. Den wird er in eine persönliche Beziehung hineinnehmen, die kein Mensch und kein Tod mehr kaputt machen kann. Wer an Jesus glaubt, der wird mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Das heißt das. Und der Heilige Geist hilft uns, die Bibel besser zu verstehen. Der Heilige Geist hilft uns, Jesus mehr zu vertrauen. Und der Heilige Geist bewirkt dann auch die Frucht in unserem Leben. Er muss es tun. Und schauen Sie, diese letzten Sätze machen deutlich, bei der endgültigen Evaluation durch Jesus gibt es einen doppelten Ausgang. Wie sagt Jesus? Die einen werden mit dem Heiligen Geist getauft und die anderen mit Feuer. Die anderen dagegen mit Feuer. Und dieses Feuer ist, wie wir aus dem Vers davor und dem Vers danach sehen, ein Bild für Gottes Gericht. Entweder sie werden mit dem Heiligen Geist getauft, entweder Jesus nimmt sie in eine persönliche Beziehung mit sich selbst hinein und trägt sie dann durch bis ans Ziel, oder sie lehnen das ab. Dieses Entweder-Oder. Und das malt uns Johannes zum Schluss mit dem letzten Bild vor Augen, Vers 12. Und dann sind wir durch den Text. Da sagt er, dieser Jesus hat seine Worfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Das ist unheimlich ernst. Eine Worfschaufel oder man kann auch sagen Worfgabel, das war ein Gerät aus der Landwirtschaft. Sie wurde benutzt, diese Worfschaufel, wenn man nach dem Dreschen die überflüssige Spreu und das Stroh vom Weizen trennen musste. Dafür war die Worfschaufel da. Sie müssen sich das so vorstellen, der Bauer wirft dort auf dem Tennenplatz das ausgemahlene Getreide mit der Worfschaufel in die Luft. Das ist das Bild. Er wirft es mit der Worfschaufel in die Luft. Die leichte Spreu wird vom Wind weggeweht. Das überflüssige Stroh landet ebenfalls an der Seite. Aber der echte Weizen fällt fast an derselben Stelle wieder runter. Und der bleibt. Und Johannes sagt damit, seht hin, so geschieht die Evaluation deines Lebens durch Jesus. Er hat seine Worfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Die Scheune ist ein Bild für den Himmel, für seine Ewigkeit. Dort, wo es kein Leid und keine Tränen mehr geben wird. Dorthin, wo der Vater dieses Handwerksmeisters gegangen ist. Dorthin, wo unsere Hermine bald gehen wird. Das ist die Scheune. Und das unauslöschliche Feuer, von dem Jesus hier redet, ist ein Bild für die Hölle. Für die ewige Trennung von Gott. Für diesen Ort ewiger Qual und Traurigkeit. Und Johannes hält seinen Hörern nochmal den ganzen Ernst dieser Frage vor Augen. Und er fragt uns damit sehr persönlich. Dieser Bibeltext ist so zugespitzt. Man kommt überhaupt nicht drumherum, weil das einfach so deutlich ist. Er fragt uns, gehörst du zum Weizen oder zur Spreu? Oder mit anderen Worten, kommst du in die Scheune oder ins Feuer? Kommst du in den Himmel oder in die Hölle? Er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Wo bist du dabei? Wo sind sie dabei? Und wenn sie sich fragen, wie sie in diese sichere Scheune reinkommen, wenn sie sich fragen, wie werde ich Weizen, dann nehmen sie bitte diese Antwort ernst, die Johannes uns hier gibt. Das ist Vers 2. Er hat gesagt, tut Buße. Das ist die ganze Antwort. Bekehre dich. Gib vor Jesus zu, dass du ihn brauchst und seine Vergebung. Prüfe dein Leben mal ehrlich an dem, was Gottes Maßstab ist, den er uns hier zeigt. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen deinen Kräften, deinem Verstand, deinem Denken, allem, was du bist und hast. Und dann dies andere, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, mit der gleichen Inbrunst, mit der gleichen Leidenschaftlichkeit und Verbissenheit, mit der du dich selbst liebst und für dich selbst sorgst. So sollst du um deinen Nächsten dich kümmern. Und zwar nicht nur um den Nächsten, sondern auch um den ferneren Nächsten. Und wenn ich mich an diesem Maßstab Gottes messe, dann fällt es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht schwer, zuzugeben und zu begreifen, dass ich diesem Maßstab Gottes nicht genüge. Und wenn ich an all den Unglauben in meinem Leben denke, all die Ignoranz, alles, was ich ihm schuldig geblieben bin, dann kann ich ihn nur persönlich bekennen, ich bin froh, dass es Jesus gibt. Und ich bin dankbar, dass er die Strafe bezahlt hat, die ich mit meinem verwirkten Leben niemals hätte aufbringen können. Und das Gute ist, dass die Türen noch offen stehen. Kehrt um, sagt Johannes, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und wir kommen zum Schluss, das ist die großartige Botschaft des Advent. Gott hat uns nicht allein gelassen. Jesus ist wirklich gekommen. Er ist gekommen mit dem Ziel, uns zu retten. Er ist gekommen nicht mit dem Ziel, dass möglichst viel Spreu und Stroh rauskommt, sondern er ist mit dem Ziel gekommen, dass möglichst viel Weizen in die Scheune kommt. Und darum hat er das auf sich genommen, dass sie ihn in die Krippe legten. Darum hat er das zugelassen, dass sie ihn gut 30 Jahre später an das Kreuz geschlagen haben. Und darum hat er die Macht des Todes ausgehebelt durch seine Auferstehung, nicht mal 48 Stunden später. Und jetzt lädt Jesus uns ein. Jetzt fordert er jeden von uns auf, umzukehren zu ihm. Leg deine Karten auf den Tisch. Liefere mir dein Leben aus. Das ist die Botschaft. Kehre um, denn das Himmelreich ist herbeigekommen. Jesus steht in der Tür. Amen.